is Radio.
SV Waldheim Mannhof. Nee, beim SV Mannheim Waldhof.
Mittwoch der erste, nee, nicht der erste, Paul hat es noch gesagt,
der erste
Mittwoch im Jahr ist es auf jeden Fall, Mittwoch der 4. Januar 2017, ihr hört wie jeden ersten Mittwoch im Monat Doppelpass live on air im Bermudafunk. Und wie sonst auch immer haben wir euch heute zwei interessante Studiogäste aus dem Umfeld des SV Waldhof mitgebracht, den einen habt ihr gerade schon gehört, unser Präsident Klaus Geschwil, hallo Klaus.
Hallo, guten Abend.
Und zudem ist unser Gast das Präsidiumsmitglied Markus Ritzmann. Hallo Ritzi, grüß dich.
Guten Abend.
Euch beiden natürlich auch erstmal ein frohes neues Jahr, wie den Hörern da draußen auch. Ja, Carlo, wir haben viele Themen mitgebracht. Vielleicht fängst du gleich mal mit einer Einstiegsfrage an.
Genau, da hat uns der Metal Waldhof eine wunderbare Frage gestellt, die wir hier gleich als Einstiegsfrage nutzen wollen. Genau, vielleicht erstmal der Ritzi war am 3. Februar 2016 als Aufsichtsrat zusammen mit dem Thorsten Rehli jetzt das letzte Mal zu Gast, also vor nicht mal einem Jahr. Und der Klaus Geschwil war vor etwa einem halben Jahr am 6. Juli zusammen mit dem Herrn Beetz als Gast hier. Genau, also die Frage ist, ihr wart ja vor relativ kurzer Zeit schon einmal beim Doppelpass. Was hat sich in dieser Zeit für euch geändert? Klaus, vielleicht willst du anfangen?
Ja, also seit dem 6. Juli haben wir eine außerordentliche und eine reguläre Mitgliederversammlung hinter uns gebracht. Wir haben die Ausgliederung beschlossen und die Umsetzung, da sind wir jetzt gerade dabei in den letzten Zügen. Und wir haben bei der Mitgliederversammlung in einem kleinen Marathon einen kompletten Aufsichtsrat, das Präsidium und noch verschiedenes anderes gewählt. Und somit hat sich das Gesicht oder des Vereins doch ein Stück weit verändert. Und die handelnden Personen sind auch dabei, sich zu orientieren, insbesondere die jetzt ganz neu dazugestoßen sind. Und wir sind halt ja, stark mit dem Thema Ausgliederung, was uns verfolgt und als Wort und als Thema das ganze Jahr schon immer noch beschäftigt, um jetzt dann die Trennung zu vollziehen in die GmbH und in den e.V. Und da gibt es noch einige Punkte. Und parallel dazu gibt es die Vorbereitungen zu treffen, um eine Zulassung zur dritten Liga zu beantragen und. Also Themen genug, sodass es ein ständiges sich fortentwickeln ist im Prinzip. Ja. Und die Frage könnte man mit derselben Berechtigung, egal, im nächsten Jahr genauso wieder stellen. Also der Verein frisst einem ein Stück weit auf, ja.
Also bevor der Markus Ritzi was sagt, vielleicht nochmal kurz. Zwei deiner Mitgliedskollegen oder Präsidiumskollegen, mit denen du begonnen hast, 2010, wenn mich nicht alles täuscht, oder 2009, ja. 2010, ne? Sind mittlerweile nicht mehr im Amt. Du warst damals Vizepräsident, jetzt bis zur letzten Mitgliederversammlung oder ja, Stellvertretender. Was hat dich bewogen, das Amt ja, des Vorsitzenden zu übernehmen?
Ja, es sind viele Dinge parallel passiert. Es kam quasi zu dieser Entscheidung im letzten Zulassungsverfahren auf einen Investor mit dem Herrn Beetz zu setzen, da er seinerzeit für uns klar eben die geforderte Million, die als Sicherheit seitens des DFB gefordert wurde, uns zur Verfügung gestellt hätte. Und daraus hat sich dann eben das etwas ungünstig entwickelt, dass es leider zum Verlust der Mannheimer Runde kam am Ende. Und in der Situation wäre es im Prinzip aus meiner Sicht recht feige gewesen, wenn ich mich da zurückgezogen hätte. Mhm. Denn es hat keiner diese ganzen Vorkommnisse mit durchlebt und hat sich in der Situation ausgekannt. Und durch das, dass der Steffen und auch der Klaus nicht mehr zur Verfügung standen, wäre es für ein komplett neues Präsidium unwahrscheinlich schwer gewesen in der Situation.
Also du hast dich durchaus, wenn ich dich recht interpretiere, du hast vorher auch gesagt, das frisst einen so ein bisschen auf. Du hast dich eher getrieben gefühlt, als dass es dich danach gedrängt hätte, dieses Amt nochmal zu übernehmen.
Also ich hatte das Amt ja nie tatsächlich. Ich habe es interimsmäßig gemacht und ich habe in den ganzen 6 Jahren zuvor und bis auch kurz vor der Wahl gesagt, dass ich mich nie als idealer Präsident gesehen habe, weil mir hier in Mannheim einfach die Verbindungen fehlen. Und die Verbindungen, die sind sehr wichtig. Und man hat gesehen, was sich alles auslösen lässt, als die Mannheimer Runde bei uns mit an Bord war. Die Euphorie, die ist nicht nur im Stadion entstanden, sondern auch in der Stadt. Und im Stadion bekommen wir das jetzt, denke ich, wieder hin. Aber diese Euphorie auch wieder in die Stadt reinzutragen, denke ich, wird nicht so einfach sein. Da braucht man jeden, der uns die Hand reicht.
Okay, ich glaube, zu konkreten Aufgaben, die ihr habt und die ihr erledigen wollt, abarbeiten wollt, kommen wir später noch. Ich mag den Markus mal ein bisschen, den Ritzi, ins Boot holen. Bei dir ist es ein bisschen länger her, dass du zuletzt da warst. Du warst im letzten Februar da, das ist fast schon ein Jahr her. Mhm. Damals noch in der Funktion als Aufsichtsrat, zusammen mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden damals, Thorsten Riehle. Bei dir hat sich ja dann jetzt doch einiges in Bezug zum SV Waldhof verändert.
Ja, also ich war ja damals tatsächlich als Aufsichtsrat. Der Klaus hat die Themen skizziert, die wir hatten in dem Jahr. Die sind auch dieselben geblieben. Für mich hat sich geändert, dass ich jetzt eben nicht mehr als Aufsichtsrat hier sitze, sondern als Präsidiumsmitglied. Und ja, das ist es im Endeffekt, was sich für mich geändert hat.
Okay.
Mehr nicht?
Naja, also
die Aufgaben sind andere geworden.
Naja, die Verantwortung ist eine andere. Als Aufsichtsrat begleitet man natürlich einiges, überwacht, kontrolliert, und als Präsidiumsmitglied ist man dann natürlich verantwortlich, dann auch die Inhalte zu liefern, und das ist dann schon ein gewisser Unterschied auch in der Verantwortung.
Und wie kam es dazu? Ist man auf dich zugekommen oder hast du dich aktiv drum beworben?
Also aktiv drum beworben habe ich mich genauso wenig wie der Klaus, glaube ich. Wir sind dann in die Rolle reingerutscht. Ich war dann als einziger Aufsichtsrat noch da, war in den Themen drin, und dann war es, glaube ich, eine logische Schlussfolgerung.
Okay. Wie schafft ihr beide das? Das würde mich mal interessieren. Ich meine, es ist ja schon eine große Aufgabe, so einen Verein zu führen. Wie schafft ihr das mit euren beruflichen Aufgaben? Dann Klaus ist Geschäftsführer, der Rizzi ist, glaube ich, auch in der leitenden Funktion bei einem Unternehmen.
Ja gut, also es geht im Endeffekt, ich mache tagsüber meinen normalen Job, versuche die Waldhof-Themen da immer nochmal mit unterzubringen, habe da auch ein bisschen Freiheit, also ich kann mir meine Arbeit einteilen, kann mich dementsprechend dann, wenn es mal eine Situation bedarf, dass ich mich um Waldhof-Themen kümmere, das auch mal einschieben. Und ansonsten ist halt dann viel von der Freizeit, Wochenende, abends dann eben die Zeit, wo man sich um Waldhof-Themen kümmern muss.
Ja, bei mir sieht es im Prinzip ähnlich aus. Ich habe gerade, was E-Mail-Verkehre angeht, das habe ich parallel im Geschäft auf dem Computer mitlaufen. Versuche so viel wie möglich auch parallel gleich und zeitnah abzuarbeiten. Aber viele Themen, die lassen sich halt nicht mit ein paar Klicks bewältigen. Und das sind auch Vororttermine notwendig, und das frisst dann den Großteil meiner Freizeit, die da noch bliebe. Und da muss ich mich zum einen bei meinem Bruder bedanken, der mich in der Firma viel unterstützt, und zum anderen bei meiner Frau, dass sie das alles toleriert.
Super. Denkst du, das nimmt jetzt ab nach der Ausgliederung? Oder denkst du, die Themen verschieben sich nur und es wird nicht wirklich viel weniger Arbeit?
Also in der Anfangsphase denke ich nicht, dass es abnimmt, denn wir haben auch im e.V. viele Themen. Also im e.V. zum Beispiel verbleibt die zweite Mannschaft, im e.V. verbleibt die Jugend. Da ist strukturell viel zu tun, da haben wir auch schon begonnen im Hintergrund und versuchen das neu zu ordnen. Aber auch die anderen Abteilungen, wie ich schon bei der Mitgliederversammlung gesagt habe, die Handballer, die Leute bei der Gymnastik oder beim Tennis, die dürfen nicht so weit im Schatten stehen bleiben, sondern man muss auch hier genauer hingucken. Und ich sehe gerade bei den Handballern viel Potenzial, und da müssen wir halt gucken, was können wir wie helfen, dass diese Abteilung sich auch entwickeln kann.
Habt ihr euch diesbezüglich auch neu strukturiert innerhalb des Präsidiums mit den neuen Personalien, die da aufgetaucht sind?
Ja. Also der Klaus Bittinger wird sich der Abteilungen annehmen, und im Bereich in Richtung Jugend und zweite Mannschaft wird er unterstützt werden von einer Gruppe, mit der ich mich jetzt schon einmal getroffen habe, demnächst wieder treffe. Und dann wird man vielleicht auch Namen sagen dürfen, dass die sich dort verorten lassen.
Okay, und, das ist irgendein unterstützendes Gremium? Oder?
Als Gremium habe ich es jetzt noch nicht gesehen, aber ich denke, das wird dahingehend laufen, dass da 3-4 Leute sowohl die Struktur entwickeln, als auch gucken, dass alles umgesetzt wird und unterstützen. Ja, weil das ist einfach durch die Geschäftsstelle oder durch das Jugendförderzentrum alleine nicht zu leisten.
Ja, ihr seid noch 3 andere im Präsidium. Ich nehme an, du bleibst für die
Finanzen zuständig. Ja, der Alex, der wird die Dinge in Richtung GmbH, was Vertragsdinge sind, was juristische Dinge sind, und auch für den Verein abarbeiten. Und der Rizzi, mein Stellvertreter, der macht die Geschichte Öffentlichkeitsarbeit, Fans und was dann eben sonst noch von mir so darüber purzelt.
Ja, purzelt einiges.
Okay, hört es sich auch schon so an, als ob das nicht so wenig sei. Rizzi, da schließe ich gerade die Frage von Tom an. Nach der letzten MV bist du ebenso wie Herr Geschwil und Alex Rudnick sowohl für den e.V. als auch für die GmbH zuständig. Da kommen wir vielleicht später nochmal dazu, dass ihr beide auch beziehungsweise ihr drei dann im Aufsichtsrat der GmbH sitzt. Er fragt aber konkret nach den Zielen des e.V., Stichwort Jugendarbeit, zweite Mannschaft. Was ist da geplant? Wie mag man sich da aufstellen? Und glaubst du, dass es da gegebenenfalls Interessenskonflikte bei der Verteilung von Etats geben könnte?
Also grundsätzlich hat ja der Verein erstmal jetzt seinen eigenen Etat, aus dem er eben die Jugendarbeit, die zweite Mannschaft, aber auch die anderen Abteilungen finanzieren muss. Das wird auch in unserem Fokus liegen, das entsprechend jetzt so aufzustellen, dass wir da entsprechend in allen Bereichen Erfolg haben können, um eben auch die Abteilungen in den sportlichen Erfolgen zu unterstützen. Das heißt, die Handballer haben gerade die Chance aufzusteigen, das wollen wir natürlich dementsprechend unterstützen. Und die Jugend wollen wir einfach dahin bringen, dass sie einfach aus der Jugend wieder Spieler nach oben in die erste Mannschaft bringen können, über die zweite als Zwischenstation. Und das ist so die Vision, die wir dabei haben.
Okay, dazu gab es auch sehr viele Fragen. Vielleicht mag ich die mal zusammenfassen. Was ist denn da grundsätzlich das Ziel? In welcher Liga mag man denn die zweite Mannschaft zum Beispiel positionieren, damit man eben so einen Durchgang schafft jetzt zur Regionalliga oder zur dritten Liga?
Die muss natürlich nah genug dran sein, um dann auch als Sprungbrett entsprechend zu dienen. Insofern, sagen wir so, Oberliga als Ziel zu definieren, wäre vielleicht jetzt mal der erste Schritt. Und wir müssen halt gucken, dass wir, sagen wir so, die zweite Mannschaft wirklich als den Zwischenschritt haben. So war es ja auch geplant und dementsprechend, deswegen haben wir auch die zweite Mannschaft. Also wir haben uns ja auch bewusst dafür entschieden und nicht den Weg gegangen zu sagen, wir sparen uns das Geld, melden das ab oder so, sondern wir wollen explizit eben so eine Brücke bauen. Dementsprechend muss sie halt genau in der Mitte orientiert sein zwischen der Jugend und entsprechend dem Anspruch, den wir dann haben in der Liga, wo die Fußball GmbH dann entsprechend spielen wird.
Und was für Maßnahmen habt ihr da schon getroffen oder was wird da zukünftig für Maßnahmen getroffen, dass die zweite Mannschaft eben wieder attraktiver wird für Fußballer auch?
Also ist natürlich ein Thema, was wir jetzt auch im Verlauf der Hinrunde jetzt gesehen haben. Kam ja auch so ein paar Themen jetzt in den Fragen, die man schon sehen konnte, auf. Ist natürlich jetzt nicht optimal, wie es momentan läuft. Es soll natürlich so sein, dass in die zweite Mannschaft entsprechend als erstes wir erstmal gucken, dass wir die Jugendspieler schaffen zu halten, dass die in die zweite Mannschaft gehen können. Da müssen wir organisatorische, strukturelle Voraussetzungen schaffen. Wir müssen natürlich auch an den Leuten dran sein. Wir müssen dafür attraktiv sein. Und das sind halt die Sachen, die wir angehen müssen. Das ist der erste Schritt, das, was der Klaus gerade gesagt hat, dass wir eben entsprechend mit den Leuten, die sich in dem Bereich auch auskennen, die entsprechend im Jugendfußball lange aktiv sind, die damit in die Verantwortung nehmen, denen da auch die Möglichkeit geben, da ihre Ideen jetzt mal einzubringen. Die wollen wir dann entsprechend umsetzen, um dann eben diese Verzahnung viel enger hinzukriegen.
Aber nochmal konkreter, hat der e.V. die finanziellen Mittel dafür?
Frag
den Klaus.
Der e.V. verfügt über einen gewissen Pool an finanziellen Mitteln, die sich aus Mitgliedsbeiträgen, Zuschüssen ergeben. Und mit dem Geld müssen wir wirtschaften. Und was für Sprünge da möglich sind, entscheidet letztendlich die Mitgliedszahl. Und auch, ob es uns gelingt, 3 bis 4 Sponsoren auch im e.V. anzudocken, die mit mittleren Beträgen dann hier unterstützen. Und was uns auch etwas helfen wird, ist der Betrag, den die GmbH als jährliche Abgabe quasi an den e.V. entrichtet. Aber
kannst du uns da was über die Höhe sagen?
Wie hoch die liegt GmbH, das ist ja festgelegt, sind 40.000 in der Regionalliga. Und wir müssen jetzt schauen, wie können wir es verzahnen. Es gibt vom DFB und der DFL zugelassene Möglichkeiten, auch Spieler quasi in der ersten Mannschaft anzudocken, die aber dann trotzdem einer zweiten oder noch in der Jugend Spieler schon bei der ersten anzudocken und sie stehen noch der Jugend zur Verfügung. Also da haben wir dann, denke ich, schon Möglichkeiten mit Kosten etwas nicht zu jonglieren, aber zu schauen, können wir hier was bei der ersten Mannschaft andocken oder bleibt es beim e.V.? Und die Frage ist ja immer, oder der Vorwurf, wir werden in der Jugendarbeit so abgestürzt. Also es ist unwahrscheinlich schwer, die höchste Spielklasse zu erreichen in der C, B oder A. Da unser direktes Umfeld schon wesentlich attraktiver ist und auch andere Mittel zur Verfügung hat. Ich rede da nicht von Hoffenheim, ich rede da von Sandhausen oder Waldorf. Und das muss man einfach mal mit offenen Augen und fair betrachten. Die Arbeit, die bei uns geleistet wird, die ist spitze. Und die Leute, die bei uns sich für den SV Waldhof entscheiden und bei uns hier trainieren und spielen, die hängen sich auch voll rein. Aber es ist dann je nach Jahrgang einfach ab und zu nicht mehr drin. Ja.
Man muss auch sagen, das sind wahrscheinlich, wenn man Stuttgart noch dazu nimmt, sind es wahrscheinlich 6 bis 7 Vereine, die in Schlagdistanz zu Mannheim liegen, wo die Jugendlichen auch spielen können, indem sie da pendeln oder vielleicht in Internate unterkommen.
Ne? Ja, richtig. Und wir müssen da uns ehrlich mit der Situation auseinandersetzen und müssen über den Aufstieg der ersten Mannschaft die Attraktivität allgemein steigern und dann es wieder schaffen, eine Mannschaft nach oben zu bringen, die oben zu halten, damit wir die Grundvoraussetzungen erfüllen fürs Leistungszentrum und dann können wir es umsetzen. Das Ziel ist auf jeden Fall, das irgendwann hier zu haben.
Das Leistungszentrum.
Jugend, ja. Mhm.
Okay, dann nochmal eine Frage an dich, Ritzi. Und zwar, du bist ja im Verein auch für die, vor allen Dingen jetzt für die Fans zuständig, für die Fans und vielleicht die Öffentlichkeit. Kann man sich denn da deine Arbeit so vorstellen? Gibt es da schon Treffen oder gab es da schon Treffen? Sind welche geplant?
Also ja, gut, Fans treffe ich ja ständig im Endeffekt, ob es bei den Spielen ist. Ansonsten bin ich ja sozusagen auch immer von Fans umgeben, mit den ganzen Tag eigentlich, außer vielleicht im Geschäft, aber ansonsten, insofern, ja, die Kontakte sind ja sowieso da, also ob es jetzt zu Pro Waldhof ist, zu OM oder zu allen möglichen anderen, insofern würde ich sagen, Gespräche gibt es laufend, spezielle Treffen jetzt nicht, aber ist immer so, das ist ein ständiger Austausch, würde ich sagen.
Okay, und was ist denn jetzt so konkret deine Aufgabe im Bereich Öffentlichkeit oder Fans?
Also Thema Fans ist natürlich einmal zum einen die Interessen der Fans sozusagen in den Verein auch reinzutragen, das ist das eine. Zum anderen auch die Interessen des Vereins an die Fans zu kommunizieren und das ein bisschen übereinander zu bringen. Thema Öffentlichkeit geht dann in die Richtung, dass wir uns überlegen, wie wollen wir den Verein darstellen, was soll er nach außen präsentieren und das entsprechend dann auch umzusetzen. Okay. Aber da sind wir auch noch in der Findungsphase. Also wir haben uns jetzt im November zusammengefunden. Das wollen wir formulieren und dann ja, werden wir es kommunizieren und entsprechend nach außen tragen.
Okay. Wird auch mit der zukünftig ausgegliederten Abteilung Profifußball zusammengearbeitet mit Markus Kommt, der wahrscheinlich auch ähnliche Ziele verfolgt, was Öffentlichkeitsarbeit.
Genau, das soll natürlich auch übereinstimmen, dass wir in dieselbe Richtung dann zusammenlaufen und ja, da an einem Strang ziehen.
Okay. Klaus, du hast gesagt, ein wichtiges Standbein bei der Finanzierung des Restvereins seien die Mitglieder. Jetzt hat der Verein kurz vor Weihnachten eine Mitgliederoffensive gestartet. Gibt es da schon erste Erfolge zu vermelden? Kommt das an? Welche Ziele will man da erreichen?
Also zu den Zielen, da hat sich der Markus Kombia positioniert und hat gesagt, er möchte von 2000, etwas über 2000 sind wir momentan, in Richtung 2500 oder darüber. Das wäre, wenn es gelingt, ein super Erfolg. In den ersten Tagen vor der Weihnachtspause hatten wir über 50 Neueintritte und ich denke, dass da auch noch einige dazukommen.
Genau, ihr dürft gerne, also alle, die kein Mitglied sind beim SV Waldhof, natürlich gerne Mitglied werden. Die Formalia könnt ihr über die Webseite erledigen, da gibt es eine neue Microsite, da könnt ihr euch online anmelden. Am besten gleich auch noch Pro Waldhof Mitglied werden, irgendwie dann blickt der Verein rosigen Zeiten entgegen.
Vor allem ist dann auch die Fanszene wieder gutes unterstützt.
Den anderen Punkt wollte ich noch mal ansprechen, den hast du angeschnitten. Du möchtest 3 bis 4 Sponsoren an Land ziehen, die eben nicht die Profifußballmannschaft unterstützen, sondern eben den Restverein, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, nicht oder teilweise.
Okay.
Ja, also Unterstützer kann ja auch splitten, dass er sagt, okay, hier ein Sponsoring bei den Profis und hier im e.V. mache ich ein Sponsoring oder ich mache eine Spende, je nachdem, was für den entsprechenden günstiger ist und unterstütze dann zielgerichtet Jugend oder Handball oder zweite Mannschaft.
Okay, du hast wahrscheinlich schon entsprechende Gespräche geführt, wie ich dich kenne. wirst uns aber
wir haben mit verschiedenen Leuten darüber gesprochen und hoffen sie dafür zu begeistern, dass sie ihr Engagement splitten. Wir wollen jetzt nicht der GmbH die Fälle quasi klauen, aber wenn kleinere Teile eines Sponsorings dann bei uns landen würden, hilft es letztendlich auch der GmbH.
Wie kann man denn den Verein sonst noch unterstützen? Durch Spenden, haben wir jetzt gehört, irgendwie.
Hier ist auch die konkrete Frage von Stefan und Stefan, zum Beispiel, wie man die Jugend konkret unterstützen kann, außer mit Spenden.
Ja, ich meine, Spende ist immer gut, ja, keine Frage.
Sag mal, Trikotsponsoring oder sowas.
Trikotsponsoring, da sind wir, glaube ich, momentan bei der Fußballjugend ziemlich komplett. Da hat sich jemand gefunden, der einen Großteil der Mannschaften abdeckt.
Magst du uns da verraten, wer das ist?
Aber für zusätzliches Equipment und da wären es halt doch dann wieder Spenden oder Sponsorings für zusätzliche Trainingsmittel oder auch mal eine Möglichkeit zu schaffen, dass auch so eine Mannschaft vielleicht mal irgendwo ein Trainingswochenende machen kann oder mal mit einem Bus zu einem Auswärtsspiel fahren kann, wo sie dann mal mit drei Kleinbussen fahren. Da wäre man natürlich super dankbar, wenn wir hier Möglichkeiten haben, ja.
Und an wen kann man sich da wenden, wenn man denn so eine Unterstützung leisten will? An jemand von euch, an die Geschäftsstelle?
Also oder an die Geschäftsstelle auf jeden Fall oder auch gern direkt an uns.
Okay, und diesen ominösen Trikotsponsor der Jugendmannschaften, den du gerade schon angeraunt hast, der die meisten übernimmt, da magst du uns auch keinen Namen verraten, nehme ich an.
Ich denke, das wird demnächst präsentiert. Okay. Jugendförderzentrum und vom Verein. Und
da will bis dahin ich jetzt müssen wir uns nicht gedulden, okay. Ja. Sehe ich ein.
Ja, apropos Sponsoring, wir haben ja jetzt einen neuen Hauptsponsor oder einen Trikotsponsor mit der Firma Eichbaum. Ist die Firma Eichbaum auch ein Unternehmen, das uns mittelfristig in der dritten oder zweiten Liga oder auch drüber hinaus unterstützen kann und so?
Und will.
Und will, genau.
Also die Firma Eichbaum, die unterstützt uns ja schon, ja, solange ich denken kann, und den Waldhofbesuch. Und sie haben uns jetzt hier mit diesem Engagement nochmal eine große Unterstützung gegeben. Sie hatten ihr Engagement schon etwas erweitert am Beginn der Saison und haben jetzt mit der Aktion uns nochmal wirklich eine gute Hilfe gegeben. Wie es die Firma Eichbaum sieht, ob das dann nach dieser Saison weitergeführt wird, weiß ich aktuell nicht. Da müssen wir sehen und werden jetzt auch dann demnächst, denke ich, wieder in neue Gespräche hierzu einsteigen, denn wir müssen zum 1. März nicht nur Unterlagen zu den Finanzen, sondern eben auch zu den Sponsorings insgesamt vorlegen beim DFB. Und bis dorthin wollen wir schon entsprechende Gespräche geführt haben.
Da ist ja nicht mehr so viel Zeit bis dahin. Ne? Ich mag die Frage vom Lenzler stellen. Er schreibt davon, im Vorfeld der Ausgliederung wurde viel über Kontakte von Herrn Beetz zu externen Geldgebern oder Sponsoren geredet bzw. diskutiert. Hat es schon Kontakte zu größeren Sponsoren über eine persönliche Vermittlung von Herrn Beetz gegeben?
Also Herr Beetz hat definitiv erstklassige Kontakte, die, denke ich, aber für uns erst wirklich greifen in einer dritten Liga oder eventuell sogar erst in einer zweiten Liga, denn das ist national ganz hoch oben angesiedelt und die Leute geben sich mit einer vierten Liga nicht ab. Ja, also das ist jetzt für uns natürlich sehr traurig, aber wir haben es letztes Jahr auch wieder erfahren, wir hatten sehr gute Vorverträge, Zusagen, aber nachdem der Aufstieg nicht gelungen war, war klar, dass diese Dinge alle nicht kommen. Ja. In der vierten Liga steht man halt definitiv im Abseits.
Okay, da fragt Tom zu Recht nach einem Plan B. Wie sieht der denn aus? Woher will man die verfügbaren oder die dann verfügbaren Mittel hernehmen, um zum Beispiel einen vernünftigen Etat für die dritte Liga aufzustellen? Er fragt dann, ob nicht gegebenenfalls auch Herr Beetz selbst für ein Engagement bereitstehen würde. Er hat ja jetzt auch das Trainingslager finanziert zum Beispiel.
Ja, was sich der Herr Beetz in der Beziehung zutraut oder bereit ist zu tun, weiß ich aktuell nicht. Ja. Aber wenn wir den Aufstieg in die dritte Liga schaffen, ist dann das allgemeine Einwerben von Sponsorings etwas leichter. Und B, denke ich, er hat sich jetzt schon positioniert und er zeigt, dass er, auch wenn es bisher kleine Schritte sind, doch Unterstützung gibt. Und von daher denke ich, wenn wir den sportlichen Erfolg haben, wird er es nicht zum Scheitern bringen.
Okay, dann muss ich jetzt die Frage vom Fidi anschließen. Ich muss gerade kurz suchen. Der spricht nämlich genau darüber, nämlich, dass wir eigentlich quasi zum Erfolg verdammt sind. Er sagt, man hat bei den Aufstiegsspielen gesehen, dass man auch sehr viel Glück braucht, sportlicherseits. Selbst bei guter Arbeit kann einem niemand garantieren, dass man aufsteigt. Wie sieht es denn da aus? Was passiert, wenn wir jetzt tatsächlich dieses Jahr auch wieder nicht aufsteigen sollten, vielleicht im nächsten Jahr auch nicht? Wird man sich dann irgendwann mit der Rolle als bester Amateurverein der Region begnügen müssen? Wie sind da die mittelfristigen Aussichten, wenn sowas eintritt?
Also das sind Gedanken, mit denen beschäftige ich mich heute und auch morgen nicht. Ich bin an sich ein optimistischer Mensch, ja, und ich denke, dass wir es dieses Jahr durchziehen. Ich traue der Mannschaft und dem Trainer und auch allen drumherum da einiges zu. Und sollte es wieder was nicht gelingen, ja, dann müssen wir, so hart es ist, wieder aufstehen und ähnlich wie in diesem Jahr gucken, was ist möglich, eine Mannschaft zusammenstellen und neu angreifen. Weil das Ziel ist ganz klar der Aufstieg in die dritte Liga.
Okay.
Ich meine, eine weitere Möglichkeit, oder da würde ich gern die Frage von Tom hier anschließen, wie denn sich aktuell die Kommunikation mit dem Oberbürgermeister gestaltet. Also wie kann man in gewisser Weise vielleicht auch Unterstützung aus der lokalen Politik erreichen? Gibt es da irgendwie Gespräche mit der Politik oder dem Sportdezernent?
Um vielleicht auch, er schreibt hier, die Connections zur Mannheimer Runde wieder zu etablieren.
Also was da möglich ist, das kann ich nicht abschätzen. Ja, aber eins wissen wir und wurde uns auch bestätigt, dass die Stadt, sowohl der OB als auch die Leute in Sport und Freizeit und alle anderen, die da mitwirken, weiter zum SV Waldhof stehen. Und das Wort, was der Bürgermeister gesprochen hat in der ersten Versammlung seiner Zeit im Kapitol, das hat nach wie vor Gültigkeit.
Was heißt denn zum Waldhof stehen konkret? Also ich meine, das ist schön, ich freue mich, wenn Kurz zum Waldhof steht, aber das ist sehr auch nett ausgedrückt, ja. Und so. Aber was bedeutet das denn?
Es wird uns hier garantiert kein Stein in den Weg gelegt. Man unterstützt uns, sei es im Bezug auf Findung von Trainingsflächen. Wir haben öfters das Problem, dass unsere Spielfläche gesperrt ist. Und wir sind in vielen Bereichen auf eine gute Zusammenarbeit angewiesen. Und die wird auch gut bleiben, ja, und das ist für uns schon eine große Hilfe. Und wenn dann in, ich nenne es mal Verborgenen, noch Kontakte gepflegt werden, die sich dann an irgendeiner Stelle für den SV Waldhof als nützlich erweisen, dann ist es doch wunderbar, ja, und so denke ich, läuft's.
Ja, Ritzi, ein bisschen Entschuldigung, ja. Wenn es um Finanzen geht, ist, glaube ich, der Klaus der richtige Ansprechpartner, dass du hier gerade ein bisschen... Soll ich an den Ritzi die Frage stellen? Den kann ich auch gerne machen. Deine Lieblingsfrage übrigens, Klaus, ich würde... Der Markus möchte hier bei uns auf der Webseite wissen, ob es denn stimmt, dass der Verein kurz vor der Insolvenz steht.
Der Verein steht seit 7 Jahren kurz vor der Insolvenz. Nee, es war noch nie einfach. Es war noch nie einfach.
Okay, dann schließe ich deine andere Frage an. Dann darfst du auch dein Gummibärchen noch zu Ende essen, bevor du antwortest. Gerade auf der Geschäftsstelle hat man häufig den Eindruck, sagt er, dass dort Geld keine Rolle spielt und mit beiden Händen rausgeworfen wird. Warum schreitet man hier nicht ein? Was sagst du zu so einer Frage?
Ich komme auch öfters auf die Geschäftsstelle und hatte den Eindruck bisher noch nicht. Und ich laufe auch öfters mal zum Jugendförderzentrum und ich habe noch nie Geld gefunden. Also
okay. Aber vielleicht kann man vom Geigerzähler die Frage noch anschließen. Ich
wollte gerade hier noch den Lenzler, was man den dann Gerüchten zufolge wird über etwaige Fehlbeträge im Etat diskutiert. Wenn ich mir so anhöre, dass Teile der Mannheim-Runde nicht bezahlt haben, halte ich das für nicht unwahrscheinlich. Wie hoch sind aus deiner Sicht die Fehlbeträge, falls da kein Geld mehr fließt?
Wir haben Fehlbeträge, das ist richtig. Und die können sich noch relativieren in der Rückrunde. Im Moment ist aber alles abgesichert, sodass Spielbetrieb und auch der allgemeine Geschäftsbetrieb normal laufen kann. Und natürlich müssen wir jetzt gucken, wie wir diese Lücken nachträglich wieder auffüllen.
Okay, dann fragt er abschließend noch, wie hoch sich aktuell der Schuldenstand beläuft beim SV Waldhof?
Im letzten Jahr hatten wir 1 Million. Im Moment dürfte es etwas mehr sein. Aber wie gesagt, diese Lücke ist abgesichert. Und wenn diese Fragen, die da offen sind, geklärt sind, dann denken wir, ist ja auch wieder zu.
Okay, und diese Schulden sind aber dann ohnehin ab Februar oder wann bei der GmbH angesiedelt und nicht mehr beim e.V.?
Ja, nach dem Umwandlungsgesetz haben wir ausgegliedert und so wird es umgesetzt und dann wären diese Verbindlichkeiten bei der GmbH.
Du hast gesagt, die Schulden sind abgesichert oder dieser Fehlbetrag ist abgesichert. Inwiefern? Über Herrn Beetz oder was heißt?
Wir konnten diese Lücke absichern.
Okay.
Gut. Klare Aussage.
Noch Fragen zum Finanzen, sonst würde ich gerne mal zum Sportlichen kommen.
Lass mich kurz drüber schauen. Irgendwie. Nee, wir haben noch 25 Minuten. Genau. Der Ritzi muss auch mal wieder was sagen.
Ja, kann der Ritzi was dazu sagen, ich weiß es nicht. Es geht mir um Vertragsverlängerungen. Gibt es schon Gespräche mit aktuellen Spielern, mit eventuell zukünftigen Spielern für die nächste Spielzeit, sage ich jetzt erstmal.
Also wir haben uns vor Weihnachten mit dem Trainer mal zusammengesetzt, um mit seinem ersten Schritt erstmal zu schauen, was wäre kurzfristig noch möglich, wie sieht da seine Planung oder seine Interessenlage aus, was ist tatsächlich auch möglich, um dann, wenn man Verpflichtungen zu tätigen, natürlich auch schon perspektivisch zu schauen, wo geht der Weg hin und entsprechend da auch schon Verpflichtungen zu tätigen. Da spielt natürlich das Thema Verlängerung dann auch entsprechend mit rein. Das ist jetzt in der Umsetzung, da werden wir jetzt auch weiter dran arbeiten, entsprechend Verträge zu verlängern oder vielmehr der sportliche Bereich macht das ja in erster Linie und das ist das Thema, was jetzt eben entsprechend ansteht.
Und wer führt im Moment die Verhandlungen? Das hat ja früher der Klaus Hafner gemacht. Wer ist also dafür zuständig?
Im Moment ist es der Trainer, der einfach so mal so die sportliche Perspektive vorgibt und die Gespräche führt, der Dirk Rittmüller, der entsprechend das Administrative dann mit den Verträgen macht.
Okay, das heißt jetzt, die Spieler werden jetzt langsam aus dem Urlaub zurückkommen und dann werden auch mit den Spielern die man gerne halten möchte, auf jeden Fall Gespräche geführt.
Genau. So ist es.
Okay. Gibt es darüber hinaus, gibt es mal wieder Gerüchte, wir haben jetzt vor Weihnachten noch einen Spieler verpflichtet für die linke Abwehrseite. Von Fanseite gibt es immer wieder Wünsche, sage ich mal. Hat der Trainer diese Wünsche auch? Hier im Doppelpass hat er gesagt, nee, also er ist soweit zufrieden. Es drängt sich jetzt nicht unbedingt was auf und es
also der Trainer hat natürlich hat er auch Wünsche, das ist auch ganz klar. Dafür ist er ja auch Trainer, dass er entsprechend auch den Markt beobachtet, da auch gegebenenfalls jemand an der Hand hätte, den man verpflichten kann. Müssen natürlich gucken, was ist möglich, auch was gibt die Größe des Kaders her, wo haben wir gegebenenfalls noch Abgänge. Genau das haben wir im Endeffekt vor Weihnachten abgeglichen. Wie sieht's aus? Welche Möglichkeiten hätten wir? Welche Vorstellungen hat er? Und das müssen wir jetzt einfach schauen, wie es sich entwickelt über die Winterpause. Und dementsprechend wird dann zum Trainingsauftakt oder spätestens zum Trainingslager entsprechend der Kader dann zusammen sein.
Jetzt habe ich zwei Fragen, aber ich fange vielleicht erstmal mit unserer Neuverpflichtung mit Celik an. Der hat jetzt so, wenn ich mir das angucke, die Statistiken relativ wenig gespielt, ist auch noch jung. Ist es wirklich derjenige, der auch dann Hassan ersetzen kann, wenn er dann in der afghanischen Nationalmannschaft spielt oder
verletzt oder gesperrt ist.
Da kann der Klaus mehr zu sagen, der hat konkrete Vorstellung, aber im Endeffekt ist es so, der Trainer hat ihn ja natürlich auch beobachtet, der Trainer kennt ihn ganz genau, der weiß, was er kann. Wir haben in der Vergangenheit schon jetzt öfters mal Spieler verpflichtet, die bei anderen Vereinen vielleicht auch nicht immer gespielt haben, eben auch junge Spieler mit Perspektive. Und dementsprechend setzen wir auch darauf und im Endeffekt vertrauen wir da auch auf die Expertise des Trainers und der anderen Kollegen, die wir im sportlichen Bereich haben. Und dementsprechend haben wir jetzt eine Absicherung, wenn der Hasan Amin nicht da ist, und haben einen Linksverteidiger, der dann in die Bresche springt dann. Und ich denke, wenn er seine Chance kriegt, wird er die dann entsprechend auch nutzen.
Wer beschließt denn?
Wenn man sieht, Hasan Amin war in Saarbrücken kein Stammspieler. Wird auch uns quasi empfohlen, oder der Kenan hat den seinerzeit sich noch angeguckt und hat gesagt, der Junge hat wesentlich mehr drauf, und man sieht, er hat es drauf, ja, und Ähnliches erhoffe ich mir und denke ich, dass es möglich ist mit dem Herrn Celik.
Der Philipp Förster kam ja auch aus der U19 vom VfB, also ähnlicher Werdegang, ja. Eventuell gut ausgebildeter Spieler, der uns vielleicht noch viel Spaß
darauf bauen kann. Wir ja.
Ja. Wer bestimmt denn jetzt in der Transitzeit irgendwie der Ausgliederung über die Finanzen? Sprich, wer entscheidet denn, können wir uns den Spieler denn leisten oder nicht leisten? Macht das tatsächlich schon der Geschäftsführer, der zukünftige? Macht das der Aufsichtsrat, obwohl der sich noch nicht konstituiert hat? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also im Prinzip ist es so, dass der Geschäftsstellenleiter aktuell noch schon arbeitet wie ein Geschäftsführer. Das heißt, er ist derjenige, der die Hoheit über die Zahlen hat, die uns zusammenstellt. Und im Endeffekt von der Entscheidung her ist es dann auch genauso so wie in der GmbH, dass wir entsprechend in dem Gremium zusammensitzen, uns anschauen, was möglich ist, das gemeinsam beschließen und dann entsprechend auch so umsetzen. Wir werden uns jetzt auch in der nächsten Woche als Aufsichtsrat das erste Mal treffen, werden da die Themen, die wir jetzt als erstes auf der Agenda haben, schon mal vorbesprechen, sodass, wenn wir dann uns als GmbH endlich zusammengefunden haben, dann dementsprechend auch in die Umsetzung gehen können. Also das wird jetzt ein nahtloser Prozess sein, da wird man nicht merken, ab dem Tag ist die GmbH da und da geht eine Verantwortung über, sondern wir leben das jetzt schon so und dementsprechend wird das auch nahtlos so weitergehen.
Okay, und wenn denn beschlossen wurde, dass jemand verpflichtet wird, dann muss der auch bezahlt werden. Wie sieht es denn da aus? Müssen jetzt uns tatsächlich erstmal Spieler verlassen, damit wir uns wieder neue Spieler leisten können, sage ich mal? Oder macht da vielleicht wieder ein Externer den Geldbeutel auf, wie das ja schon mal der Fall war oder schon des Öfteren der Fall war?
Ich denke, es könnten mich werden. Ja? Also wenn Spieler verlassen, dann haben wir natürlich wieder etwas Luft, ist klar. Wir können auch nicht den Kader weiter aufblähen, das wäre auch nicht im Sinne des Trainers, der sagt, mit 28, 29 Mann wie jetzt kann ich nicht optimal arbeiten. Ich kann dann optimal arbeiten quasi mit so einem großen Kader, wenn mir 5 verletzt fehlen. Das wünscht man niemand. Ja. Und der Kader muss aus dem raus sowieso etwas reduziert werden. Da sind wir am Schauen. Und wenn uns das gelingt und wenn uns dann eine sinnvolle Ergänzung unseres Kaders möglich wäre, dann würden wir das natürlich tun. Denn unser Ziel, ich habe es vorhin schon gesagt, ist dritte Liga.
Also kann man davon ausgehen, dass in den nächsten Tagen, Wochen 1, 2, 3 Abgänge vermeldet werden?
Zu zahlen, ob da 1, 2 oder 3 gehen, kann ich heute natürlich nicht sagen. Ich bin auch dann nicht direkt im Verhandlungsprozess mit drin.
Aber es laufen Gespräche.
Es laufen Gespräche, ja, okay. Klar.
Und ist man auch schon an Vereine herangetreten von anderen Vereinen, die vielleicht Spieler, die aktuell auch Stammspieler bei uns sind, aus dem Vertrag herauszulösen?
Nee, wir geben auch keine Kräfte ab, die bei uns Stammspieler sind. Ja. Okay.
Wenn wir es gerade vom, Entschuldigung, ich muss gerade einen Schluck trinken, davon hatten, vom Aufsichtsrat, der sich dann nächste Woche, hast du gesagt, Ritzi, konstituiert, ja. Oder beziehungsweise erstmal zusammentrifft. Da gibt es die Frage vom Tom bezüglich des Aufsichtsrates. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wo ich die hatte. Ich versuche es mal zusammenzufassen. Er fragt danach, dass es ja da 2 neue Gesichter gibt, nämlich zum einen, gibst du mir den Zettel, danke, den Herrn Professor Gutseit, der von Seiten des Vereins als Aufsichtsrat berufen wurde und auch gewählt wurde von der Mitgliederversammlung, ganz wichtig, wenn auch in Abwesenheit. Vielleicht könnt ihr uns zu dem kurz was sagen, wie es da zum Kontakt kam und wie nicht. Ich glaube, zu dem anderen könnt ihr uns weniger sagen, aber vielleicht auch das ein oder andere Wort zum Herrn Bava, der von Herrn Beetz berufen wurde.
Ja, also zu dem Martin Gutzeit, das ist ein Kontakt von Klaus Haffner noch, den er hergestellt hatte in der Zeit, wo ich noch geschaut habe, dass ich den Aufsichtsrat entsprechend wieder aufstocke. Ich habe mich mit dem Martin dann immer, ja, über, das war im Mai, Juni schon, wo wir den ersten Kontakt hatte, immer wieder getroffen. Wir sind in Kontakt geblieben, hat uns auch andere Türen noch geöffnet, andere Kontakte gegeben und die Intention war eigentlich, in den Aufsichtsrat des FVs zu holen. Und schlussendlich hat es sich dann so ergeben, dass wir noch einen siebten Mann im Aufsichtsrat der GmbH brauchten und ihn dann eigentlich für den idealen Kandidaten befunden haben, auch wenn er jetzt nicht die lange Waldhof-Historie hat, aber aufgrund seiner Fähigkeiten und auch eine gewisse Neutralität, wir dachten, dass er einfach da der Richtige ist.
Kannst du kurz was zu seiner Person sagen, spontan?
Also er ist Professor an der Uni Gießen für Recht, er ist Richter am Bundessportgericht des Deutschen Handballbundes, also er hat da auch entsprechende Kontakte und der ist auch so ein ausgleichender Charakter und deswegen, glaube ich, ganz gut geeigneter als der siebte Mann entsprechend in dem Aufsichtsrat auch die Interessen im Endeffekt des Vereins zu vertreten.
Okay, ein anderes Thema.
Vielleicht zwei Sätze zum Herrn Bava noch.
Gut, der Herr Bava ist ein Rechtsanwalt, der über den Herrn Beetz kam. Insofern können wir nicht viel dazu sagen, außer dass er ein Vertrauter vom Herrn Beetz ist und dementsprechend als Vertreter von ihm in den Aufsichtsrat entsandt wird. Und wir hatten jetzt ein, zwei Mal Kontakt oder Kontakt schon öfter, war jetzt ein, zwei Mal da und dementsprechend werden wir dann auch nächste Woche intensiver in die Gespräche gehen und von den ersten Kontakten her ist da genauso gutes Zusammenarbeiten möglich, denke ich.
Okay, Klaus, hat es dich überrascht, dass es dann doch nicht Andi Leib geworden ist, der dritte Mann von Herrn Beetz?
Etwas, ja.
Okay, und vermutlich wie alle anderen auch.
Okay, dann genau. Ein anderes Thema, was die Fanszene sehr, in der Fanszene sehr heiß diskutiert wird, ist das Thema Sportdirektor. Gibt es zukünftigen Sportdirektor? Wenn ja, der Geigerzähler fragt, wann ist Dienstantritt vom Sportdirektor?
Also ganz sicher gibt es den, wenn wir aufsteigen in die Liga 3. Und wir hätten ihn auch gerne, um einfach die entsprechenden Strukturen aufzubauen, sollte es nicht klappen, auch in der Liga 4.
Ja. Dazu gab es auch schon Gespräche in der Vergangenheit. Es gab da gibt Kandidaten oder Kandidaten, da gab es Gespräche, da gab es Vorstellungen. Das ist jetzt ein bisschen her, das müssen wir jetzt nochmal auf den Stand bringen. Das wird eines der Themen sein, über die, dass wir uns nächste Woche unterhalten werden und dann werden wir dementsprechend da in die Umsetzung gehen. Das nochmal mit allen Beteiligten abklopfen, ob da noch dieselben Vorstellungen herrschen. Und wenn das so ist, dann werden wir das dementsprechend dann auch so umsetzen.
Okay, dann muss ich dennoch nachfragen, habt ihr euch fast gedacht? Hier stehen ja ein paar Namen im Raum, nämlich zum einen Michael Fink, der auch laut Presse, ich glaube im Mannheimer Morgenstand irgendwann, aber auch in anderen Blättern, dass der quasi schon einen unterschriftsreifen Vertrag vorliegen hätte, irgendwie als Sportdirektor. Und zum einen bringt hier der Markus, der immer die netten Fragen stellt, den Namen Hanno Balic ins Spiel. Seiner Kenntnis nach würde der sofort zur Verfügung stehen. Wisst ihr da was davon? Und wie läuft so eine Entscheidungsfindung dann ab, wer es denn dann letztendlich wird?
Ja, Entschuldigung, vielleicht der Markus Kopp war ja auch schon in einer ähnlichen Position bei anderen Vereinen.
Gut, also um das vielleicht als allererstes zu sagen, Markus Komp ist als Geschäftsführer der GmbH verpflichtet worden. Dementsprechend wird er da auch eine Gesamtverantwortung für den sportlichen Bereich mit haben im Rahmen seiner Geschäftsführertätigkeit. Er wird aber jetzt nicht speziell die Funktion des Sportdirektors ausüben. Und ansonsten, glaube ich, bringt es uns jetzt hier nichts, über die Namen entsprechend zu reden. Wir müssen das mit den Leuten oder mit demjenigen klar machen, müssen alle mitnehmen, die entsprechend da an der Entscheidung beteiligt sind. Das heißt, der Investor, der entsprechend da auch schon beteiligt war in der Vergangenheit und im Endeffekt geht es dann darum, das entsprechend umzusetzen. Und dann werden wir den Namen auch verkünden und dann ist der richtige Zeitpunkt, das dann auch nach außen zu tragen, denke ich.
Okay, das wird dann vermutlich aber, wenn ich das recht höre, eher gegen Ende der Spielzeit sein, wenn überhaupt, oder nach der Spielzeit.
Ja, also das Thema steht jetzt nächste Woche auf unserer Agenda, dann werden wir das entsprechend angehen und das kann dann schnell gehen, dass wir in 2 bis 4 Wochen durch sind, das kann ein bisschen länger dauern, aber je schneller wir das geklärt haben und umgesetzt haben, desto lieber ist es uns auch entsprechend.
In dem Zusammenhang würde mich noch was interessieren, es gab ja jetzt beim Klaus Hafnermann mit dem Vorwurf und auch beim Kenan Kocak schon die enge Zusammenarbeit mit der Spielerberater Lokorlu. Inwieweit spielt das eine Rolle bei einem sportlichen Leiter, ob der Beziehungen hat zu Spielerberatern oder ob der eine bevorzugte Quelle hat, wo er Spieler herbezieht?
Also bevorzugte Quelle, das muss er dann schon ganz gut belegen, warum die bevorzugt ist, die Quelle. Dieses Gerede um Lokorlu und Klaus Hafner und Kenan Kocak, das ist auch sowas, das ist Neverending Story. Da will ich nur noch mal dazu sagen, der Herr Lokorlu ist der persönliche Berater vom Kenan Kocak gewesen und ist es auch noch und ist auch sein, man kann schon sagen, sehr guter, fast väterlicher Freund. Und über diese Konstellation ist der Klaus mit dem Herrn Lokorlu in Kontakt gekommen und dieser Kontakt hat dem SV Waldhof nicht geschadet, auch wenn hier immer wieder Gegenteiliges gesagt wird. Die meisten Transfers, die über diese Schiene gelaufen sind, die haben uns wirklich weitergebracht und wenn es auch nicht Spieler von ihm waren, er hat Spieler zu uns gebracht, wo er nicht der Berater ist, ja, die uns heute sehr viel Freude machen in der Mannschaft, so dass man dem sportlichen Leiter der Zukunft da an der Stelle unbedingt vertrauen sollte, denn da gibt es keine Seilschaften.
Okay, Themawechsel. Ich möchte noch zum Thema Trainingslager kommen. Da gab es einige Fragen dazu von verschiedener Seite. Ich gehe es einfach mal so ein bisschen chronologisch durch. Der Robo möchte wissen, ob es in Anbetracht der aktuellen politischen Lage und der jüngst sich häufenden Terroranschläge in der Türkei wirklich glücklich ist, ein Trainingslager in Side aufzuschlagen.
Ja, da kann man sich durchaus berechtigte Gedanken machen. Und wir sind es auch am Diskutieren. Aber letztendlich wollen wir nichts aufdrücken und solange das als sinnvoll betrachtet wird, sportlich, werden wir es momentan durchführen.
Also muss natürlich auch sehen, dass das Trainingslager durch einen externen Sponsor, also ist ja bekannt, dass das der Herr Beetz ist, entsprechend finanziert wird. Da auch nicht viel andere Möglichkeiten da sind, als das in der Türkei zu machen, weil das andere ist für den Regionalligisten auch dann völligst aus der Relation. Dementsprechend ist eben die Wahl auf die Türkei gefallen. Es ist natürlich auch so, dass wir auch eine Verantwortung zum einen für die Spieler haben, aber auch für die Fans, die natürlich mitreisen und dementsprechend ist es natürlich jetzt auch gerade mit dem Anschlag, der gerade wieder passiert ist, ist wieder ein Thema, wo wir immer diskutieren und uns dann auch entsprechend austauschen. Wir werden jetzt irgendwann an einem Punkt eine Entscheidung fällen müssen, machen wir es oder machen wir es nicht. Und ja, da werden wir auch spätestens dann entsprechend, wenn wir nächste Woche zusammensitzen, dann eine finale Entscheidung treffen müssen. Im Endeffekt ist es so, die Idee des Ganzen ist ja, uns da auch nochmal sportlich entsprechend einen Kick zu geben, die Mannschaft nochmal zusammenzubringen. Insofern würden wir das schon gern machen. Ja, wir müssen uns halt jetzt einfach da schauen, passt das dann auch entsprechend mit dem Umfeld, was wir da vorfinden. Weniger mit der politischen Situation, aber uns geht es dann davor auch um die Verantwortung für die Leute, die dann da hinfahren. Und da müssen wir uns auch sicher sein, dass die alle heil wieder zurückkommen.
Okay. Wie wird es dann letztlich entschieden? Hält man sich dann an die Anweisung, keine Ahnung, vom Auswärtigen Amt oder wie wird es dann sozusagen, was gibt dann den Ausschlag geben, was ist dann der ausschlaggebende Punkt, um dann zu sagen, ja, wir fahren jetzt ins Trainingslager?
Also grundsätzlich ist momentan erstmal die Situation, dass wir fahren, also es gibt ja auch, wenn man das Auswärtige Amt jetzt erwähnt, keine konkreten Warnhinweise, dass man nicht in die Türkei fahren sollte. Dementsprechend ist es dann eine Entscheidung, die wir halt einfach in dem Gremium treffen müssen als Präsidium mit dem Investor, der es bezahlt und dann eben konkret Go or No Go sagen.
Okay, wenn man die Wahl hätte, sprich und auch die entsprechenden finanziellen Mittel zur Verfügung hätte, passt die Frage von Stefan und Stefan hier ganz gut. Er fragt nämlich, wie viel mehr ein Trainingslager in einem demokratischen Land ohne akute Terrorgefahr gekostet hätte.
Gut, also wir sind ja natürlich als erstmal jetzt ein Sportverein, der da hinfährt, um Fußballtrainingslager zu machen. Insofern, glaube ich, muss man dieses Thema Politik aus so Sachen auch mal ein bisschen raushalten. Also wir sind auch kein FC Bayern München, der mit so einem Trainingslager auch ein entsprechendes Signal setzt, sondern das ist bei uns natürlich auch nochmal ein bisschen was anderes. Aber es ist schon so, dass Trainingslager in anderen Ländern dann das Dreifache von dem kosten, was jetzt das Trainingslager in der Türkei kostet, und dementsprechend ja, gibt es da nicht viel andere Optionen?
Also die Option wäre in die Türkei oder auf der Vogelstange, so
ungefähr. Genau. Fatal Süd.
Okay.
Andererseits fragt hier der kritische Analyst, wenn man in letzter Zeit die Facebook-Seite und andere Berichte des SVW verfolgt, bekommt man schnell mit, dass der SVW zahlreiche Fans und Mitglieder ins Trainingslager einlädt. Geht es dem SVW zurzeit finanziell so gut, oder anders gefragt, wäre dieses knappe Geld nicht eigentlich anders besser aufgehoben?
Also der da einlädt, ist im Endeffekt auch der, der das Trainingslager finanziert, das heißt wieder der Herr Beetz, und der hat das auch explizit und mit aus einem guten Grund gemacht, weil er eben nicht nur dann die Spieler dahin holen möchte, sondern auch dem Umfeld ein Signal geben möchte, sich so kann man so sagen, als kleinen Einstand entsprechend da auch das Umfeld mitnehmen möchte und den Zusammenhalt im Verein und außenrum dann einfach stärken möchte. Und insofern belastet das den SV wenig, und das Geld steht halt nur fürs Trainingslager zweckgebunden zur Verfügung. Und dementsprechend machen wir das eben so, wie das der Geldgeber möchte.
Okay. Abschließend zum Trainingslager. Robo fragt noch, ob denn da Testspiele geplant sind, falls das einer von euch weiß.
Da sind Testspiele geplant. Soweit ich weiß, sind die aber auch noch nicht final ausgemacht. Also ja, es wird Testspiele geben, und sobald wir es wissen, wird das dann, glaube ich, dann auch veröffentlicht.
Carlo, wenn du ganz schnell magst, irgendwie, wir haben noch dreieinhalb Minuten.
Genau, von den beiden die Frage, warum steigen wir dieses Jahr auf? Warum packen wir es dieses Jahr? Klaus, vielleicht erstmal du.
Wir haben eine aufstiegskampferprobte Mannschaft, die sehr gut ergänzt wurde, und haben auch einen Trainer, der weiß, wie es geht.
Rizzi, was würdest du sagen?
Ja, spätestens jetzt nach dem, was wir letztes Jahr mitgemacht haben, sind wir jetzt einfach dran, und das reicht, glaube ich, schon als Begründung.
Okay, ich muss beim Klaus jetzt doch nochmal nachfragen. Ein Trainer, der es kann. Hier kam irgendwann noch die Frage, vielleicht eine kurze Antwort. Wie ist deine Bilanz, die du ziehst, zur bisherigen Arbeit von Gerd Steiss?
Also ich bin hochzufrieden mit seiner Arbeit, und ich bin unwahrscheinlich froh, ihn persönlich kennengelernt zu haben. Es ist ein klasse Kerl.
Super. Der Rizzi sagt was dazu.
Ja, also ihr habt es ja vorhin festgestellt, wenn es auf Thema Spieler angesprochen wird, da ist er sehr bescheiden, kommuniziert auch nach außen, dass er da sehr zufrieden ist, obwohl wir natürlich wissen, dass er entsprechende Bedürfnisse hat und die er uns auch kommuniziert. Und insofern ehrt es ihn umso mehr, dass er da auch die Bescheidenheit zeigt und sagt, dass er mit dem, was er hat, zufrieden ist und einfach das Beste aus dem macht, was wir ihm zur Verfügung stellen können.
Ich schätze ihn auch sehr bodenständig ein, wenn man ihn so erlebt. Ja. Also wir hatten ihn ja vorletzte Sendung im Interview hier. Ich glaube, den Mann bringt auch so leicht nichts aus der Ruhe, was auch eine Qualität sein kann, um aufzusteigen, denke ich.
Vielleicht noch eine kleine Frage. Wie war er denn gelaunt nach dem Spiel in Kirchheim?
Wir wollten noch gut abschließen, die Sendung. Jetzt kommt er mit dem Pokal. Irgendwie.
Da hat er gezeigt, dass er Temperament hat.
Okay. Gut, das war deine letzte Frage, Carlo.
Nee, da müssen wir was Positives fragen.
Ja. Nee.
Aber ich. Vielleicht sind wir erschossen.
Du bist ausgeladen für die nächste Sendung. Nee, ich muss euch noch mitteilen, dass unsere nächste Sendung vermutlich ausfallen wird im Februar, eben aufgrund des Trainingslagers des SV Waldhof. Uns hört ihr also vermutlich wieder am ersten Mittwoch im März, dann auch hoffentlich wieder mit zwei so interessanten Studiogästen wie heute Abend. Ich möchte mich bedanken beim Rizzi und beim Klaus. Vielen Dank, dass ihr da wart und uns zur Verfügung stand. Ansonsten waren heute am Mikro der Paul, der Carlo
und der Ivo.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Schlag und es schlug in Blau und Schwarz und das tut es auch noch heute auf dem Waldhofplatz. Blau und Schwarz.
SV Waldheim-Mannhof, beim SV Mannheim-Waldhof, Waldhof-Mannheim.